Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es ist kein schönes Gefühl, zwischen den Fronten zu stehen, aber in der Sportwelt erleben gerade einige Spieler und Vereine, wie das ist. Einmal die türkischen Nationalspieler Kaan Ayhan und Kenan Karaman, die erst beim Salutjubel ihrer Mannschaft mitgemacht haben, und dann nicht mehr. Und dafür entweder aus Deutschland oder der Türkei kritisiert wurden. Warum ihre Rolle so schwierig ist, darüber habe ich mit einem Migrationsforscher gesprochen. Auch der FC Barcelona erlebt einen Zwiespalt zwischen Stolz auf Katalonien, in dem viele Menschen sich von Spanien abspalten wollen, und den wirtschaftlichen Zwängen, die eine Unabhängigkeit mitbringen würde. Auch das ist ein Thema in dieser Sendung. Wir starten aber gleich mit dem 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga und dem Fluch der Tabellenführung. Der 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga läuft nach der Länderspielpause und im Moment läuft das Topspiel Dortmund gegen den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. 39 Minuten sind gleich gespielt, 0:0 steht es dort. Die Dortmunder haben ja in den letzten drei Bundesligaspielen jeweils 2:2 gespielt und damit scheinen sie den FC Bayern München angesteckt zu haben, denn auch die Bayern haben heute in letzter Minute in Augsburg den 2:2 Ausgleich kassiert. Karl-Heinz Kaas berichtet.
Für Augsburg war es ein gefühlter Sieg, für Bayern zwei bittere Punktverluste. Tor zum 2:2 entstand durch Alfred Finnbogason in der Schlussminute.
Ja, wenn man immer im Spiel drin bleibt, ist nur ein Torunterschied, dann brauchst du nicht viel. Eine Ecke oder eine Konter, so eine Situation, dann ist es Ausgleich und dann nimmst du einen Punkt mit.
Die Bayern hätten die Partie längst entscheiden müssen. Chancen wurden reihenweise vergeben. Die größte hatte Joker Thomas Müller. Nicht nur Kapitän Manuel Neuer jammerte den Chancen nach.
Ich denke, dass es natürlich auch ein Kopfproblem ist, wenn man darüber spricht, dass es zulässig ist. Wenn man die Minuten sieht, wann die Gegentore fallen, dann einfach hinterherläuft bzw. am Ende sich die Punkte klauen lässt, dann ist es nicht Bayern-like.
In jedem Fall steht für die Bayern jetzt ein heißer Herbst ins Haus. Torschützen waren Lewandowski und Gnabry, für den FC Augsburg Marco Richter in der ersten Minute und eben Finnbogason.
Karl-Heinz Kaas mit seinem Bericht aus Augsburg. Und die Bayern, sie waren nicht die einzigen, die heute die Tabellenführung verpasst haben. Leipzig Tabellenvierter und Wolfsburg Tabellenzweiter standen sich im direkten Duell gegenüber und hätten mit einem Sieg an die Spitze stoßen können. Es wurde ein 1:1. Philipp Weiskirch.
Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte trafen die Leipziger in der 54. Minute zur Führung. RB-Keeper Peter Gulacsi mit einem langen Schlag aus dem eigenen an den gegnerischen Strafraum zu Timo Werner, der erst einen Wolfsburger Abwehrmann abschüttelte und dann den Torwart umkurfte und zum 1:0 einschob. Danach aber spielten vor rund 40.000 Zuschauer praktisch nur noch die Wölfe. Sie erspielten sich gute Chancen und kamen in der 82. Minute zum verdienten Ausgleich durch Wout Weghorst nach Hereingabe von William. In den Schlussminuten versuchten beide Teams noch den Siegtreffer zu erzielen, aber es blieb beim nicht ungerechten 1:1. RB wartet seit drei Ligaspielen auf einen Dreier. Wolfsburg bleibt als einzige Mannschaft im deutschen Profifußball weiter ungeschlagen.
Und der Wolfsburger Trainer ist angesichts dieser Statistik und auch dem Spiel heute froh.
Ja, wir sind sehr, sehr froh über den Punkt, den wir dann noch geholt haben. Aber was mir heute einfach richtig Spaß gemacht hat, war den Jungs beim Fußballspielen zuzusehen. Ich bin heute höchst zufrieden mit der Leistung, die wir geboten haben.
Der Wolfsburger Trainer Oliver Glasner. Und auch der SC Freiburg hätte heute mit einem Sieg Tabellenführer werden können, angesichts der Ergebnisse auf den anderen Spielplätzen. Und der SC hatte mit Union Berlin einen Gegner außer Form. Viermal hatte der Aufsteiger verloren in den letzten Spielen, aber heute, da haben die Berliner ihre Heimstärke bewiesen und mit 2:0 gewonnen. Stefanie Bastschek berichtet.
Marius Bülter war nach der Partie sichtlich erleichtert. Der Flügelspieler des 1. FC Union hatte das so wichtige 2:0 gegen den SC Freiburg mit seinem Treffer in der ersten Minute eingeleitet.
War sicherlich gut, dass wir früh in Führung gegangen sind. Der Trainer hat uns vor dem Spiel gesagt, wir sollen mal öfters aufs Tor schießen.
Und das taten die Eisernen. Bülter zog beim Führungstreffer aus gut 23 Metern ab. Der Auftakt in eine intensive und phasenweise temporeiche Partie. Freiburgs Keeper Alexander Schwolo musste Mitte der ersten Hälfte verletzt raus. Für ihn kam der junge Niklas Tiede rein, sein Bundesliga-Debüt. Der Sportclub hatte Chancen, die beste durch Lienhardt aus der Distanz. Giekiewicz im Tor der Unioner parierte.
Ja, und nach der Pause dann hatte man viel Ballbesitz, aber nicht die Lösung nach vorne. Wir sind immer wieder angerannt, aber sind nicht wirklich zu einer Torschance gekommen und Union hat dann die eine im zweiten Durchgang genutzt.
Freiburgs Christian Günther war enttäuscht. Dazu kam Youngster Tiede im Tor des Sportclub, sah beim 2:0 Fernschuss durch Ingwertsen nicht gut aus. Unterm Strich war Union über die 90 Minuten einfach effizienter und der Sportclub nach vorne einfach nicht präzise genug.
Stefanie Bastschek aus Berlin. Die Bremer, die haben im Moment mit vielen Verletzungen zu kämpfen, zeigen trotzdem annehmbare bis gute Leistungen, aber im Endeffekt kommen doch zu wenig Punkte bei rum, so auch heute im Duell gegen Hertha BSC Berlin. Auch da kam es nicht mehr, da kam nicht mehr als ein 1:1 zustande. Henry Vogt.
Über dieses Unentschieden können sich am Ende nur die Berliner freuen, die sich bei ihrem eingewechselten Spieler Lücke Bacchio bedanken können. Denn er hatte diesen einen genialen Moment, der in der 70. Minute zum nicht mehr erwarteten 1:1 Ausgleich traf. Verdient durfte man das Remis zu diesem Zeitpunkt nicht nennen, führte Werder doch bis dahin durch den Treffer des US-Boys Sargent mit 1:0 und hatte in der Folgezeit gleich eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten, um auf 2 oder 3:0 davonzuziehen. Der so geschätzte Bremer Stürmer Rashica ließ reihenweise Chancen ungenutzt. Für Werder war es das dritte Unentschieden in Folge. Die Hertha dagegen bleibt auch im vierten Spiel in der Fußball-Bundesliga nacheinander ungeschlagen.
Also ein glücklicher Punktgewinn für die Hertha, und das sah auch der Hertha-Trainer Ante Šović nach dem Spiel so.
Wir nehmen den Punkt gerne mit, wohl wissen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so Zugriff auf das Spiel hatten, wie wir uns gewünscht haben, weil Nuri mit Sicherheit sehr viel im Spiel kam und sehr viele gute Akzente von hinten heraus gesetzt hat. Trotz all dem hatten wir in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr gute Momente. Was mich gefreut hat, ist, dass es ein sehr munteres Spiel heute hier war, dass sehr viele Strafraumszenen waren, wenn zwei offensive Mannschaften aufeinandertreffen.
Hertha-Trainer Ante Šović. Eine miese Heimbilanz und dazu ein Rang kurz vor den Abstiegsplätzen. Schon sportlich lief es nicht gut für Fortuna Düsseldorf. Und dann ist dann auch noch der Salutjubel von Kahan Ayhan und Kenan Karaman unter der Woche dazugekommen. Der Verein hat mit den Spielern geredet, sie haben beim nächsten Salut nicht mitgemacht und beide durften heute spielen und gewannen mit ihrem Team gegen Mainz mit 1:0. Stefan Kaußen.
Das war ein hochverdientes 1:0 für die Fortuna durch den Serientäter in Sachen 1:0. Rufen Hennings köpfte den Ball vom Fünfer ins Tor des sehr gut haltenden Zehntner im Kasten der Mainzer. Aber die Mainzer waren ja kurz vor der Pause durch die gelb-rote Karte von Fernandes in Unterzahl geraten und fingen sich diese Niederlage auf Strecke hochverdient. Düsseldorf hatte die Chancen, Düsseldorf hatte die Moral und Düsseldorf hatte Rufen Hennings. Damit der erste Heimsieg für die Fortuna gelungen.
Und Trainer Friedhelm Funkel von den Fortunen, der war sehr zufrieden damit, wie sein Team die Überzahl ausgespielt hat im Duell gegen die Mainzer.
Klar war der Gegner 45 Minuten mit einem Mann weniger, aber dann muss man das erstmal so ruhig spielen, wie wir das gemacht haben. Wir haben die Geduld nicht verloren, wir haben viel auf Ballbesitz gespielt, der Gegner musste sich immer wieder verändern, hat läuferisch viel investieren müssen. Und ich habe schon in der Halbzeit gesagt, egal wann wir unser Tor erzielen und wenn es in der letzten Viertelstunde ist.
Trainer Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf. In der zweiten Liga, da konnte sich auch der FC St. Pauli genauso wie Düsseldorf in der Länderspielpause nicht auf das Sportliche konzentrieren. Denn auch Angreifer Cenk Şahin hatte den türkischen Angriff in Syrien unterstützt. Und er hat auch daran festgehalten, als der Verein und die Fans ihn dafür kritisiert haben. St. Pauli hat sich daraufhin von Şahin getrennt. Der trainiert jetzt in Istanbul. Und ohne Şahin hat St. Pauli heute verloren. Zu Hause mit 0:1 gegen Darmstadt. Matthias Dröge berichtet.
St. Pauli macht das Spiel und Darmstadt das Tor. Viktor Paulsons Kopfballtreffer in der 80. Minute entscheidet ein Spiel, das lange Zeit Richtung des Tores von Darmstadt lief. Der wiedergenesene Torhüter Marcel Schuhen, der hatte viel zu tun. Darmstadt macht es zwar gut, als Tabellenvorletzter ist ja auch nicht zu erwarten, dass Darmstadt hier Spitze 1, 2, 3 spielt. Am Ende des Tages war es dieser Kopfballtreffer, da war Wucht dahinter und deswegen gewinnt Darmstadt hier mit 1:0. Eben nicht ganz unverdient, St. Pauli fiel zu wenig ein, die Länderspielpause hat so einen kleinen Knick reingebracht. St. Pauli war seit 6 Spielen ungeschlagen und heute geht die Mannschaft von Jos Luhukay mal wieder als Verlierer vom Platz.
Aus Hamburg, Matthias Dröge. In den zwei anderen Partien der zweiten Liga heute hat es folgende Ergebnisse gegeben. Wiesbaden-Heidenheim 0:0. Wiesbaden damit immer noch Tabellenletzter, aber seit 3 Spielen ungeschlagen. Und Regensburg gewinnt 1:0 gegen Sandhausen und hält damit Anschluss zu den Aufstiegsplätzen. Sehr grenzwertig. Wahnsinn. Der größte Schwachsinn aller Zeiten. So haben die Bundesliga-Trainer kommentiert, als Anfang der neuen Saison eine neue Regel eingeführt wurde. Schiedsrichter dürfen Karten geben, und zwar nicht nur den Spielern, sondern ab dieser Saison auch den Trainern. Inzwischen ist die erste Aufregung ein bisschen abgeklungen. In der Bundesliga hat es auch schon die erste gelb-rote Karte gegeben, gegen Sandro Schwarz von Mainz 05. Aber diese Regeln, sie gelten ja nicht nur für die Profis, sondern sie gelten bis runter in den Amateurbereich. Und Daniela Mühlenborn hat recherchiert, wie die Karten für Trainer dort ankommen.
Dritter Spieltag der Mittelrheinliga. Auf dem Kunstrasenplatz neben dem Kölner Südstadion spielt Fortuna Köln 2 gegen den Siegburger SV 04. Fortuna-Trainer Marco Zilken gilt als sehr impulsiv in seiner Coachingzone. Dass der Schiri ihm jetzt auch die gelbe und die rote Karte zeigen darf, ändert an seinem Verhalten nichts. Er und auch sein Siegburger Kollege Bünyamin Kilic können mit der Neuerung gut leben.
Ich habe mich am Ende des Tages immer wieder dann im Griff, kann mich dann immer wieder kontrollieren und das bin auf meine Mannschaft fokussiert. Und grundsätzlich finde ich das eine gute Geschichte, dass der Verband hier auch hingeht und das entsprechend reglementiert, wenn Trainer eben deutlich über die Stränge schlagen.
Ich bin ein sehr emotionaler Typ auf dem Feld, als Spieler gewesen. Als Trainer nehme ich mich zwar ein bisschen zurück, habe natürlich die gelbe Karte im Kopf, logisch. Eine Vorbildfunktion sollten Trainer aber immer haben und nicht nur, weil jetzt die gelben Karten da ins Spiel kommen. Für mich absolut legitim, ist okay.
Gelbe Karten handeln sich die Trainer zum Beispiel ein, wenn sie wiederholt ihre Coachingzone verlassen oder Gegenstände wie Trinkflaschen aufs Spielfeld werfen. Rot gibt es zum Beispiel, wenn sie aufs Spielfeld laufen, um vielleicht den Schiri zur Rede zu stellen oder bei aggressivem Verhalten gegenüber anderen, auch gegenüber Zuschauern oder Ballkindern. Während Bundesliga-Trainer die neue Kartenregelung teilweise scharf kritisieren, trifft sie bei den Amateurtrainern im Fußballverband Mittelrhein auf breitere Zustimmung, beobachtet Michael Beitzel, der Schiedsrichter aus.
Ich bin auch in der Trainerausbildung tätig, bei der B-Lizenz. Und wenn man sich da unterhält, die finden es vernünftig, damit auch für sie klar liegt, jetzt ist es wirklich ernst, was der Schiedsrichter mit mir da besprochen hat. Und wenn da eine gelbe Karte kommt, dann ist das wie beim Spielen auch, dann weiß man Bescheid, die Grenze ist da gezogen. Und wenn ich die Grenze überschreite, dann gibt es halt den Innenraumverweis.
Die Karte als Orientierungshilfe für die Trainer und auch bei den Zuschauern sorgt sie für mehr Transparenz, glaubt Jungschiedsrichter Marco Miranek, der das Spiel zwischen Fortuna Köln und Siegburg geleitet hat.
Letzte Saison hat man es aber so gemacht, dann ist der Schiedsrichter zum Beispiel zum Trainer rausgelaufen und hat ihm was gesagt. Aber vielleicht kam das dann nicht so deutlich an, vor allem kam das vielleicht auch nach außen nicht so deutlich an, dass das jetzt wirklich wie eine Verwarnung für einen Spieler anzunehmen ist. Ja, das war dann immer noch so, manchmal so ein bisschen Smalltalk-mäßig und sowas. Und jetzt hat man halt klar die Grenzen gesetzt.
Anders als bei den Profis ziehen im Amateurbereich mehrere gelbe Karten nicht automatisch ein Spielsperre nach sich, auch weil es zu wenig Helfer gibt, um die Karten nachzuhalten. Aber der Innenraumverweis, der kostet ab 50 Euro in der Kreisliga bis 150 Euro in der Oberliga, also der fünften Liga, in der auch die Mannschaft von Fortuna Köln 2 spielt. Deren Trainer Marco Zilken glaubt, dass die neue Kartenregelung für die Schiedsrichter eine weitaus größere Herausforderung ist als für die Trainer.
Es ist eben eine sehr schwere Situation für die Schiedsrichter, dann genau auch das Maß abzuwägen. Wann sind es eben Emotionen und wann ist es eben drüber? Von daher ist das, glaube ich, die größere Schwierigkeit für die Schiedsrichter an der Stelle. Ne?
Da würde ich zustimmen. Der Schiedsrichter hat jetzt eine breitere Palette, nämlich zwischen Ermahnung, Verwarnung und Innenraumverweis mittels roter Karte zu differenzieren. Und da das richtige Maß zu finden, ist halt etwas schwieriger als früher. Früher gab es halt nur diese beiden Möglichkeiten, ich spreche ihn an oder ich schicke ihn. Und wie gesagt, jetzt ist die Palette etwas breiter und das muss ich aber auch erstmal einspielen. Wir haben jetzt einen Handlungskatalog bekommen vom DFB, wie in gewissen Situationen zu verfahren ist. Aber jetzt in der Anfangsphase ist halt schon ein bisschen mehr Nachdenken gefragt.
Erklärt Lehrwart Michael Beitzel. Der frühere Zweitligaschiedsrichter musste in dieser Saison erst ein einziges Mal die gelbe Karte zücken. Überhaupt sind die Schiris im Fußballverband Mittelrhein weit entfernt von einer Kartenflut gegen Trainer.
Ich habe am Sonntag auch noch ein Spiel gehabt und habe da erstmal zu dem Mittel der Ermahnung gegriffen. Da sagte dann halt, ja, er wäre ein bisschen impulsiv. Und ich habe ihm dann darauf hingewiesen, dass wir jetzt mittlerweile auch die Karten zur Verfügung haben. Und da meinte er dann nur zu mir, die brauchst du nicht.
Auch im Spiel zwischen Fortuna Köln 2 und dem Siegburger SV gab es keine Karten gegen die Trainer. Fortuna-Trainer Marco Zilken half sogar mit, die Gemüter am Spielfeldrand zu beruhigen.
Alle jetzt mal gut!
Bei der 1:2 Niederlage seiner Mannschaft gegen die Siegburger.
Daniela Müllenborn mit einem Ausflug in den Amateurfußball, wo die Karten gegen Trainer deutlich besser aufgenommen wurden als im Profibereich. Karten gegen Trainer, die gab es im Moment noch nicht im Topspiel Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, genauso wenig wie es Tore gab. Sabine Töpperwien mit der Halbzeit-Zwischenbilanz.
Das Borussia-Duell steht völlig überraschend vor gut 81.000 Zuschauern 0:0 zur Pause. Obgleich in der 34. Minute der Ball im Gladbacher Netz zappelte, nach einem schönen Schuss aus halbrechter Position von Thorgan Hazard, dem Ex-Gladbacher, nach Vorarbeit von Reus. Aber im Videokeller Kölns entging es Harm Osmers nicht, dass der Passgeber Reus minimals im Abseits gestanden hatte und dementsprechend konnte der Treffer nicht anerkannt werden. Zuvor tolles Kopfballspiel des Dortmunder Innenverteidigers Hummels nach einer Ecke. Top-Reaktion des Gladbacher Keepers Sommer, der den Ball noch an die Latte lenken konnte. Und auf der Seite der Gladbacher, die doch ein bisschen harmloser und abwartender agierten, eine Großchance. 26. Minute, Leiner scheiterte an Bürki. Ein Hochklassen-Borussen-Duell zur Pause 0:0.
Aus Dortmund, Sabine Töpperwien. Die rechte Hand ausgestreckt an der Schläfe, zum Salut erhoben, den Blick fest in die Kamera gerichtet und darunter die Unterschrift für unsere Soldaten und Märtyrer. Dieses Bild der türkischen Nationalmannschaft nach dem Länderspiel gegen Albanien hat der Verband veröffentlicht und damit die Unterstützung für die Soldaten ausgedrückt, die in Nordsyrien eingerückt sind. Auf dem Platz haben die Spieler mit dem gleichen Salut gejubelt gegen Albanien. Ein höchst umstrittener Jubel, die UEFA ermittelt, aber die meisten Spieler haben auch beim 1:1 in Frankreich wieder salutiert. Kaan Ayhan und Kenan Karaman allerdings nicht. Denn die hatten nach dem ersten Salut viel Kritik von den Fans ihres Vereins Fortuna Düsseldorf bekommen und mussten auch mit dem Sportvorstand über ihr Verhalten sprechen. Und nachdem sie aber beim zweiten Mal nicht salutiert haben, bekommen sie nun sehr viel Kritik aus der Türkei. Aus diesem Grund habe ich mit Haki Halil Uslucan gesprochen. Er ist Professor für moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen. Und ihn habe ich zuerst gefragt, ob Karaman und Ayhan in ihrer Position eigentlich nur verlieren konnten.
Ich glaube, das zeigt sehr schön sozusagen die Ambivalenz unter der Türkei-Stämmige, die in Deutschland oder im Ausland leben, vielleicht sozusagen auch die deutsche Perspektive hier zu kennen, leiden. Die positive Haltung zur Armee, unabhängig jetzt, dass es sich jetzt um den Einmarsch in Syrien betrifft, sondern generell dort, wo die Armee involviert ist, die Armee hat in der Türkei durch und durch einen sehr positiven, sehr hohen Rang als eine Institution, die lange Zeit als Hüterin der Demokratie wahrgenommen wurde und auch als eine Institution, die, ich sag mal, am wenigsten korrupt war. Innerhalb von vielen korrupten Institutionen war die Armee diejenige, der man am meisten trauen konnte. Diese positive Haltung zum Militär, das ist sozusagen die durch und durch türkische Sicht. Und ich glaube, Spieler wie Ayhan und andere, die in Deutschland sozialisiert sind, die auch aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft Dinge reflektieren können, wissen natürlich, dass hier zum einen aufgrund der deutschen Geschichte eine sehr kritische Haltung zum Militär, zum Militarismus, zu Autoritarismus, zu Gehorsam auch gegenüber dem Staat besteht. Und auf der anderen Seite wissen sie auch, was für eine Erwartungshaltung aus türkischer Sicht und auch der Gruppendruck. Wenn alle anderen Spieler das machen, dann entsteht immer ein Gruppendruck, egal zu welchem Phänomen, ob das jetzt moralisch, ich sag mal, fragwürdig ist oder nicht. Und es zeigt, glaube ich, diese enorme Anspannung, auf der einen Seite, ich sag mal, der Mehrheitsgesellschaft recht zu machen, auf der anderen Seite sozusagen herkunftskulturelle Bezüge auch nicht ganz leugnen zu können, beziehungsweise auch dem situativen Gruppendruck nachzugeben.
Also es ist eigentlich ein Zwiespalt, der nicht auflösbar ist. Was müssen Spieler wie Kaan Ayhan denn befürchten, wenn sie sich, so wie das jetzt gegen Frankreich passiert ist, sich gegen den Druck innerhalb der Mannschaft, aber auch gegen das, was vielleicht von vielen Türken verlangt wird, gestellt haben?
Ich meine, ob er jetzt persönlich was zu befürchten hat, das glaube ich nicht. Dafür ist auch die Beliebtheitsskala von Fußballern in der Nationalmannschaft sehr hoch. Was hier getan werden muss, und ich würde das nicht auf den Spieler selbst lasten, sondern das muss von offizieller Seite, das muss möglicherweise ein bisschen Verbandsvertreter, türkische Fußballverbandsvertreter, diese Sensibilität auf Seiten Deutschlands viel stärker kommunizieren. Also in beide Richtungen, sowohl in die Richtung der Mehrheitsgesellschaft, dass sozusagen die Haltung zur Armee, und das betrifft ja nicht nur die Türkei, es betrifft ja viele Länder, die eine ganz andere Haltung zur Nation, zu Nationalismus haben. Also wenn sie die französische Nationalhymne, Brüder auf zu den Waffen, wenn sie in die USA gehen, die Fahnenverliebtheit, und auch in der Türkei ist es nicht anders. Das heißt, wir haben aus der deutschen Sicht manchmal so eine Haltung, unsere Sicht müsste Standard sein für die gesamte Welt. So eine kritische Haltung zum Staat, kritische Haltung zu staatlichen Institutionen, kritische Haltung zur Armee. Und umgekehrt müsste viel mehr kommuniziert werden, dass natürlich in Deutschland so etwas kritisch beäugt wird, gerade vor dem Hintergrund von Integrations-, Identifikations-, Loyalitätsdebatten. dass Teile der deutschen Öffentlichkeit, ich würde es jetzt nicht verallgemeinern, aber auch gerade mit Aufkommen von rechten, rechtsextremen Parteien, so etwas immer schnell zum Anlass nehmen, Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund mit Zuwanderungsgeschichte zu diskreditieren. Und zwar dahingehend, dass sie sagen, eigentlich gehören sie nicht dazu. Man hat das auch am Fall Özilya mehrfach ja gesehen, Plastikdeutscher und so, wie er genannt wurde. Das heißt sozusagen von bestimmten Gruppen. Das heißt, man hat ihm die Zugehörigkeit abgesprochen. Und irgendwann war die Konsequenz, dass er gesagt hat, dann will ich auch nicht mehr dazugehören. Und diese Reaktion ist eine, die jenseits von Fußball sehr häufig vorkommt.
Aber vor diesem Hintergrund des Krieges in Syrien ist es ja auch nochmal was anderes. Wir sprechen ja nicht unbedingt nur über die Verbindung zu dem Herkunftsland, sondern wir sprechen ja auch wirklich über eine Solidarisierung mit den Soldaten und dann auch mit dem Krieg in Syrien, der ja höchst umstritten ist.
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, also sozusagen auf der einen Seite ist unser, ich sag mal, intellektueller Blick und völkerrechtliche Argumentation, da bin ich ganz bei Ihnen, das glaube ich, absurd zu sagen, nee, das ist alles in Ordnung. Aber wenn wir jetzt aus der Perspektive der Spieler selber, gerade so auch der türkischen Spieler, ne, die sehr stark hier die rein türkische Sicht haben, sozusagen die Regierungssicht haben. Und ich würde hier auch unterstreichen, das eine ist sozusagen die positive Haltung für die Armee, zu den Soldaten, zu wünschen, dass sie heil zurückkommen. Das andere ist die Einschätzung des Krieges selbst. Ich glaube, dass es in der Tat zwei unterschiedliche Sachen sind. Man kann sozusagen hoffen, dass die Soldaten halt zurückkommen, gleichwohl die Haltung, dass der Krieg ungerechtfertigt ist, auch bestehen bleibt. Ich glaube, dass wir da einfach intellektuell zu schnell beides zusammenwerfen.
Aber das liegt ja auch daran, dass die Spieler selbst diesen zweiten Schritt nicht gemacht haben. Zumindest
möglicherweise.
Also Kaan Ayhan und Kenan Karaman haben es dann gemacht, nachdem sie das Gespräch hatten mit dem Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf. Aber von vielen anderen kam dieser Schritt ja nicht.
Also diese Diskussion wird ja in der Türkei auch kaum geführt. Also ich will jetzt nicht diesen Spieler verteidigen, die türkische Sicht verteidigen, aber um den Hintergrund besser zu verstehen. Diese Diskussion wird in der Türkei ja kaum geführt, ob der Krieg berechtigt ist. Fast 90%, 85-90% der Medien sind staatsnah bzw. AKP-nah. Und hier ist ganz klar die dominante Haltung, es ist eine Terrorabwehr und es ist legitim. Vor dem Hintergrund die Erwartungshaltung, also wenn fast 90% sozusagen jetzt zustimmen, da die Erwartungshaltung zu sagen, individuelle Spieler müssten genau diese Differenziertheit haben, das ist, glaube ich, ein Stück weit auch eine Überforderung von Fußballern, die jetzt alle keine Politstrategen sind.
Wie bewerten Sie denn das Verhalten von den Vereinen hier in Deutschland? Ich habe gerade schon angesprochen, Fortuna Düsseldorf hat Kaan Ayhan und Kenan Karaman nach dem ersten Jubel mit denen geredet und sie haben da nicht gejubelt. Beim FC St. Pauli gab es hingegen mit Cenk Şahin einen Spieler, der auch nachdem die Fans und der Verein gesagt hat, nee, wir distanzieren uns davon und wir möchten auch, dass du dich davon distanzierst, gesagt hast, nein, ich distanziere mich davon nicht. Und dann hat man gesagt, okay, wir trennen uns. Wie bewerten Sie da das Verhalten von den Vereinen, auch speziell jetzt von St. Pauli?
Na gut, ich glaube, St. Pauli ist natürlich ein spezielles Umfeld. Das hätte der Spieler möglicherweise auch wissen können und müssen. Da ist es nur folgerichtig, dass der Verein dann sagt, nein, ein Spieler, der solche politischen Überzeugungen sozusagen nach außen trägt, mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Dass Fortuna Düsseldorf das Gespräch gesucht hat und dadurch, ich sag mal so, die Sensibilität nochmal gestärkt hat, das zeigt ja, dass die Spieler ja auch erreichbar sind und dass die Spieler möglicherweise auch durchaus für so einen Rapport empfänglich sind.
Meint der Migrationsforscher Haki Halil Uslucan zur Diskussion rund um den Salutjubel der türkischen Nationalmannschaft. Sie hören Sport am Samstag im Deutschlandfunk. 500.000 Menschen auf den Straßen, zunächst friedlich, am Abend dann aber Randale, brennende Straßen, 180 Verletzte. Das ist die Bilanz der neuesten Proteste in Katalonien. Seit Tagen demonstrieren die Menschen, die für eine Abspaltung von Spanien sind. Ausgelöst durch die Urteile gegen mehrere katalanische Politiker, die sich für die Unabhängigkeit eingesetzt haben und jetzt dafür bis zu 13 Jahre lang in Haft müssen. Und mittendrin in diesem Chaos der FC Barcelona. Denn Barca ist eben mehr als ein Club, wie das Vereinsmotto schon sagt, er ist der Stolz vieler Menschen in Katalonien und gleichzeitig ein global agierender Verein, eingebettet in das lukrative spanische Ligensystem. Ein Zwiespalt, über den ich mit der Journalistin Julia Macher gesprochen habe. Sie lebt seit Jahren in Barcelona und ich habe sie zuerst gefragt, wie sich der FC Barcelona in den vergangenen Tagen angesichts der wieder aufgeflammten Proteste verhalten hat.
Ja, der FC Barcelona hat bereits am Montag sofort nach der Urteilsverkündung eine offizielle Erklärung verschickt, in der er die hohen Haftstrafen verurteilt hat. Da hieß es, Gefängnis sei keine Lösung. Lösen ließe sich der Konflikt eben nur durch Dialog. In dieser Erklärung bittet der Club dann auch alle politisch Verantwortlichen, Gespräche und Verhandlungen aufzunehmen, die auch zur Befreiung der verurteilten Politiker und Aktivisten führen müssen. Und es war tatsächlich eine der ersten Erklärungen, die es von einer offiziellen katalanischen Institution gab. Bei den Spielern stieß diese Erklärung auch auf breite Unterstützung. Kapitän Gerard Piqué hat nochmal gesagt, er sei auch aus diesem Grund stolz, bei diesem Verein zu spielen. Ex-Spieler Xavi Hernandez hat das Urteil dann auch noch auf Twitter als Schande bezeichnet. Also der Club befindet sich damit eigentlich auf einer ähnlichen Linie wie während des Referendums im Oktober 2017. Damals hatte der FC Barcelona mit Verweis auf seine historische Verpflichtung erklärt, man verurteile jede Aktion, die gegen die Demokratie, die Meinungsfreiheit und das Recht zur Entscheidung spreche, also sprich das Selbstbestimmungsrecht verstoße, und hat auch nach den Polizeiausschreitungen am Referendumstag die Polizeigewalt kritisiert.
Sie haben das jetzt schon angesprochen, der Katalonien-Konflikt dauert ja schon relativ lange an. Wie geht der Verein denn generell mit dem Zwiespalt um? Einerseits das Symbol Katalonien zu sein oder ein Symbol zu sein und andererseits bei einer Unabhängigkeit zu riskieren, aus der spanischen Liga zu fliegen?
Der Club versucht da in gewisser Weise einen Spagat. Der FC Barcelona weiß natürlich, dass er sich als globales Sportunternehmen Unabhängigkeit nicht leisten kann. Und daher ist die offizielle Linie gemäßigt. Also die Clubleitung, die spricht sich nicht offiziell oder offen für Unabhängigkeit aus, sieht sich aber dann schon als Verteidiger der Grundrechte oder des Dret a decidir. Das heißt wörtlich übersetzt das Recht auf Entscheidung, meint aber tatsächlich das Recht auf Selbstbestimmung, also verteidigt ein Referendum. Und damit vertritt der Club eine Position, die nicht nur von Unabhängigkeitsbefürwortern, sondern auch von anderen Menschen geteilt wird. Der derzeitige Präsident, Josep Maria Bartomeu, ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joan Laporta kein Separatist, sondern eher so ein klassischer Manager ohne offenkundig vorgetragene politische Sympathien. Und ja, das wirkt sich auch ein bisschen aus. Aber selbst Präsidenten, die mehr auf separatistischer Linie sind, würden kein eindeutiges Statement von sich geben. Wir möchten die Unabhängigkeit übermorgen.
Was sagen denn die Fans dazu, unter denen es in Katalonien wahrscheinlich viele gibt, die sagen, ja, wir möchten eine Abspaltung von Spanien?
Naja, die drängen manchmal den Club, sich klarer zu positionieren. Aber was sie vor allem machen, ist, dass sie das Camp Nou, also das Stadion vom FC Barcelona, so als symbolpolitisches Spielfeld für ihre Sache nutzen. Zum Beispiel, indem sie seit 2011 in jedem Spiel in Minute 17, 14 Sekunden ganz laut Independencia rufen. Der Zeitpunkt, also 17 Minuten, 14 Sekunden, es bezieht sich auf das Jahr 1714, als Katalonien infolge des spanischen Erbfolgekriegs seine Selbstständigkeit, seine Eigenständigkeit verlor. Und seit 2017, also seit die U-Haft für die katalanischen Politiker begann, kommt danach immer noch ein Libertad Presus Politics danach. Und natürlich steht dieser Verein auch im Fokus der großen Organisation, der großen Pro-Unabhängigkeitsorganisation wie Omnium oder Asamblea Nacional. Die hängen dann wiederum große Transparente ins Stadion auf. Und vielleicht noch ein Beispiel, wie halt das Stadion auch genutzt wird als Spielfeld, als symbolpolitisches Spielfeld. Diese Debatte um die Esteladas, das sind diese Pro-Unabhängigkeitsfahnen, die hat man ausgesessen. Diese Fahnen sind ja eigentlich laut UEFA bei Champions-League-Spielen verboten. Aber da nimmt man eben die Strafe in Kauf, weil so ein Club wie der FC Barcelona sich es einfach nicht leisten kann, sich ganz aus dieser Debatte rauszuhalten.
Ein Mann, der in der Vergangenheit auch immer wieder die Unabhängigkeitsbewegung unterstützt hat und auch schon deswegen bestraft wurde in England, weil er auch dort ein Zeichen getragen hat, diese Unterstützung. Das ist der ehemalige Spieler und Trainer vom FC Barcelona, Pep Guardiola. Welche Rolle spielt er denn jetzt?
Naja, der ist am Montagabend für viele ganz überraschend und ein bisschen unvermittelt aufgetaucht, und zwar auf einer Videobotschaft einer Aktivistengruppe, die sich Tsunami Demokratik nennt. Diese Aktivistengruppe hatte am Montag die Blockade des Flughafens von Barcelona organisiert in so einer Art riesigem Flashmob. Und Pep Guardiola hat dieser Organisation seine Stimme geliehen und dann ein Kommuniqué verlesen auf Englisch. Das wurde in der BBC gesendet und auf AFP. Und in diesem Kommuniqué hat er Spanien eben für sein Abdriften in den Autoritarismus kritisiert. Auf der gleichen Linie äußert er sich auch immer wieder auf Pressekonferenzen. Und auch wenn Pep Guardiola jetzt natürlich nicht mehr im Dienst des FC Barcelona steht, ist er natürlich als erfolgreichster Trainer aller Zeiten eine Symbolfigur für den Club. Und der bekannteste Katalane der Welt. Und deswegen haben die Macher des Tsunami Demokratik auch ihn als Stimme gewählt.
Julia Macher über die Rolle von Pep Guardiola und den FC Barcelona im Katalonien-Konflikt. Er war Premierminister von Italien, Medienunternehmer und hat viel von seinem Geld in den AC Mailand gesteckt. Silvio Berlusconi. Aber genauso wie er in der Politik nicht mehr ganz oben steht, spielt er auch im Fußball nicht mehr die wichtigste Rolle. Seinen Ehrgeiz hat Berlusconi aber nicht verloren und inzwischen hat er einen neuen Verein gefunden, den er zum Erfolg finanzieren möchte. Den AC Monza. Aktuell in der drittklassigen Serie C, dort aber Tabellenführer. Dabei soll es aber nicht bleiben, der Verein peilt den Durchmarsch in die Serie A an, und zwar nur mit italienischen Spielern und Fans, die ideologisch teilweise noch rechter scheinen, als es Berlusconi ohnehin schon ist. Tom Mustroff war vor Ort.
Gedränge vor dem Stadio Brianteo in Monza. Mehr als 4.500 Menschen wollen sich dieses Drittligaspiel ansehen. Sie decken sich vor dem Stand der Ultras des AC Monza noch schnell mit Hemden und Schals ein.
Wir erleben so eine Art Aschenputtelgeschichte. Nach 107 Jahren unseres Vereins kommt jetzt der richtige Moment. Wir haben die Hoffnung, dass wir in die erste Liga aufsteigen können. Das ist uns niemals zuvor geglückt.
Erzählt Fausto Marchetti. Er ist der Sprecher der wichtigsten Ultragruppe von Monza.
Bei Heimspielen sind wir etwa 1000 Mann, die singen. Auswärts kommt nur der harte Kern, 100, 120 Leute etwa. Aber jetzt kommen mit dieser Welle des Enthusiasmus viele neue Leute.
Die Monza-Ultras singen durch. Sie bejubeln das Siegtor ihres Vereins und greifen sich bei Latten- und Pfostenschüssen entsetzt an die Köpfe. Für ihren Sportsgeist spricht, dass sie mit einem Transparent auch den Trainer der gegnerischen Mannschaft feiern. Der war bis zum Beginn der letzten Saison noch Coach bei Monza. Im September 2018 begann aber eine neue Ära. Silvio Berlusconi kaufte den Club. Er hat große Dinge vor. Filippo Antonelli, Sportdirektor von Monza.
Wir wollen in die Serie B aufsteigen und dann auch in die Serie A. Das ist der Traum der Besitzer. Die Investments dafür gehen ins Stadion, in die Struktur und die Trainingsplätze und schließlich die Spieler. Das ist der Wille von Präsident Berlusconi.
Dafür wird geklotzt. Der Verein hat in der Winterpause der vergangenen Saison 15 Spieler verpflichtet, im Sommer nochmal 9. Insgesamt 6 Spieler haben Serie A-Erfahrung. Monza ist überlegen, führt mit 4 Punkten die Staffel A in der Serie C an und wird schon als Juventus der dritten Liga bezeichnet. Juventus Turin ist italienischer Rekordmeister und führt auch die Serie A an.
Das ist kein schlechter Vergleich. Danke,
sagte letzte Woche Berlusconi. Der Patron genießt die Auftritte seines Clubs. Nur wenige Autominuten entfernt vom Stadion liegt sein Anwesen Arcore. Der AC Monza ist ein Kiezclub für ihn. Und zugleich ein Sprungbrett zurück in die Fußballwelt. In den Katakomben des Stadio Brianteo lässt sich vorzüglich über die Schwierigkeiten seiner Nachfolger beim AC Mailand lästern.
Ich habe gesagt, in einem Freundschaftsspiel würden wir sie sicherlich schlagen. Ich habe dann etwas übertrieben und 3-0 gesagt. Ich mache das aber nur, um ein Lächeln zu erzeugen.
Auch in die Frage, ob das Stadion seines alten Vereins AC Mailand, das San Siro, erhalten bleiben soll oder nicht, mischt sich Berlusconi aus Monza ein.
Ich wünsche mir, dass sie eine Lösung finden, ohne San Siro abzureißen. Es gibt natürlich auch noch eine andere Variante. Sie geben es an Monza.
Die Journalisten in der Mixed Zone des Stadio Brianteo hat Berlusconi bereits eingewickelt. Die Fußballprominenz ebenfalls. Regelmäßiger Gast der Monza-Spiele ist Ex-Nationalstürmer Christian Vieri. Am letzten Wochenende war auch Fabio Capello da. Champions League-Sieger mit dem AC Mailand, spanischer Meister mit Real Madrid und Ex-Auswahltrainer von England und Russland. Die Entwicklung des Projekts erfolgt überraschenderweise ohne die ganz großen Transfer-Coups. Große Namen wie der Brasilianer Kaká waren als Neuzugänge zwar immer mal wieder im Gespräch, gekommen sind dann aber solide Kicker ohne Glamour.
Wir wollen vor allem Spieler haben, die zum Projekt passen und zur Spielweise des Trainers. Manchmal haben die großen Namen nicht den Willen dafür,
sagt Sportdirektor Antonelli. Im Schatten von Berlusconis früherem Manager Adriano Galliani hat er eine Truppe aufgebaut, die derzeit mit erfrischendem Offensivgeist die als Klopper-Liga berüchtigte Serie C dominiert. Antonelli setzt dabei auf italienische Profis. Auch das ist eine Vorgabe von Berlusconi.
Was der Präsident sagt, gefällt uns, weil es romantisch ist. Wir haben hier schon sehr viele Ausländer gesehen, die sogar unterhalb der Stadiontribünen schliefen. Sie wurden benutzt, wurden ausgebeutet.
Erzählt Ultraboss Marchetti. Tatsächlich brachte einer der Vorgänger von Berlusconi, ein windiger Bauunternehmer aus Brasilien, Spieler der unteren Ligen Brasiliens nach Monza, machte sich dann aber aus dem Staube. Ultrachef Marchetti kennt auch die anderen Tiefpunkte in der jüngeren Geschichte des AC Monza.
Der Club ging zweimal bankrott, die Tore waren verschlossen, es gab kein Wasser, keine Elektrizität mehr. Wir haben sogar die Trainingsplätze für die Mannschaft gesucht.
Im Vergleich dazu wähnt ganz Monza sich gegenwärtig im Paradies. Das Fußballmärchen ist so schön, dass Marchetti sogar seine politische Grundeinstellung für einen Moment zu vergessen scheint. Denn außerhalb des Stadions hat er sich der neofaschistischen Kleinstpartei Lealtà Azione angeschlossen und auch seine Sympathie für die identitäre Bewegung geäußert. Die steht der Lega Nord und Fratelli d'Italia näher, also den Konkurrenten Berlusconis im rechten politischen Lager. Berlusconis Forderung nach einem Team nur für Italiener will Marchetti jedenfalls nicht als politisches Statement werten.
Für uns ist das nicht nationalistisch, sondern der Versuch eines romantischen Fußballs, eines Fußballs alter Prägung.
Sagt er und fängt dann an, von einem Verein mit toller Nachwuchsarbeit und Chancen für die Jungs aus der Gegend zu schwärmen. Das passt dann auch in rechte Ideologieschablonen. Die Zukunft wird zeigen, ob Monza in der Nachwuchsarbeit den rassistischen Trennlinien folgt oder in die Jungs von hier nicht doch auch die Kinder von Eltern aus Nigeria und Ghana, Albanien und Rumänien, die seit Jahren schon in den Fabriken und auf den Feldern Norditaliens arbeiten, einschließt. Dann käme dem AC Monza eine richtige Vorbildrolle zu.
Tom Mustroff über den AC Monza, den neuen Verein von Silvio Berlusconi. Und beim Topspiel der Fußball-Bundesliga ist gerade ein Tor gefallen, und zwar für Borussia Dortmund. 1:0 steht es dort jetzt durch Marco Reus, der freistehend vor Jan Sommer den Ball vorbeigeschoben hat. Wer über Doping berichten möchte und vor allem aufdecken möchte, der muss einiges mitbringen. Hartnäckigkeit, ein dickes Fell und im Zweifel auch mal eine versteckte Kamera, um Dopingdealer aufzunehmen. Hajo Seppelt hat all das. Er ist der deutsche Journalist, wenn es um Dopingberichterstattung geht. Und dabei arbeitet er auch immer wieder eng zusammen mit uns hier in der Sportredaktion des Deutschlandfunk. Nun hat er ein Buch geschrieben, Feinde des Sports heißt es, und darin beschreibt er, wie er unter anderem in Kenia, Österreich und Russland gedopte Sportlerinnen und Sportler und ihre Hintermänner aufgespürt hat. Insgesamt blickt Seppelt auf mehr als 2 Jahrzehnte Dopingberichterstattung zurück, und deswegen habe ich ihn vor der Sendung gefragt, als ich mit ihm gesprochen habe, was all die Doper gemeinsam haben, mit denen er im Laufe der Zeit zu tun hatte.
Ich glaube, nach all den Jahren, die ich mich inzwischen mit diesem Thema beschäftige, sagen zu können, dass Menschen, die im Sport dopen, allzu häufig in einer Art Parallelwelt unterwegs sind. Die können sich irgendwie abspalten, insbesondere dann, wenn es individuelles Doping ist, also wenn es so ist, dass die Athleten selber sich sehr aktiv dafür entscheiden, das zu tun, und wenn sie nicht von Dritten dazu gedrängt werden. Mir ist aufgefallen, beispielsweise im Fall des Österreichers Johannes Dürr, dass der quasi wie schizophren unterwegs war, dass er zum Beispiel mitten während der Dreharbeiten für die ARD, für ein Feature, was jetzt im Januar diesen Jahres gelaufen ist, dass der trotzdem munter weitergedopt hat, während er quasi mit uns unterwegs gewesen ist und aber erzählt hat, dass all das, was er uns gerade berichtet, schon viele Jahre zurückliegt. Dabei passierte es quasi genau in diesem Zeitraum, ein paar Tage vorher oder ein paar Tage nachher. Und das hat er einfach abspalten können. Und er hat mir irgendwann erzählt, ja, es gibt halt zwei Johannes Dürr. Und das Thema, das Beispiel Johannes Dürr ist exemplarisch für viele, die ich getroffen habe, auch noch in diesem Jahr. Also solche Erfahrungen habe ich schon gemacht. Ich hatte mit vielen Whistleblowern wirklich auf der ganzen Welt zu tun. Manche haben sich aktiv an uns gewandt, manche mussten wir überzeugen. Aber alle hatten immer irgendwie eins gemein. Es waren zwei völlig unterschiedliche Welten. Und irgendwann ist man halt aus der einen ausgestiegen und in die andere rübergewechselt. Und dann kamen wir quasi ins Geschäft.
Sie haben die Whistleblower angesprochen. Wie geht man denn damit um als Journalist? Also wie gehen Sie damit um, wenn es diese zwei Persönlichkeiten gibt, was ja auch dazu führt, zum Beispiel im Fall von Johannes Dürr, dass er Ihnen ja sehr lange zumindest einen Teil, einen wichtigen Teil der Wahrheit verschwiegen hat. Wie greifen Sie das auf in Ihren Recherchen, beziehungsweise wie beeinflusst das auch Ihre Arbeit?
Also inzwischen gehe ich damit ziemlich gelassen um. Das ist halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Menschen, mit denen wir zu tun haben, in diesem sensiblen Bereich des Sports, in diesem durchaus ja auch kriminellen Milieu, dass die eben Dinge auch zu verbergen haben. Das weiß ich einfach. Das ist quasi eingepreist in meinen Job. Und insofern erwarte ich überhaupt nicht davon automatisch, dass das jetzt Menschen sind, die einen Seelenstriptease vor mir machen, die mir alles erzählen, was in ihrem Leben so alles passiert. Es geht mich auch partiell gar nichts an. Wenn es aber um die Wahrheit beim Thema Doping geht, dann erwarte ich natürlich schon, dass sie dann auch das sagen und das tun, was sie vorgeben zu sagen und zu tun. Und das hat mich auch im Fall Johannes Dürr eigentlich am Anfang zwar schockiert, als ich plötzlich erfuhr, der hat munter weitergemacht, aber es hat mich andererseits auch nicht richtig überrascht, sondern das passte am Ende in das Bild. Eigentlich hat es, wie einer mal gesagt hat, das Bild geradezu komplettiert von Johannes Dürr. Es war eigentlich die perfekte Geschichte, die am Ende gezeigt hat, wie schizophren, wie unglaublich, ja, nahezu bipolar das Verhalten von manchen Leuten im Sport ist. Ich bin da nicht persönlich getroffen oder enttäuscht von Menschen, die dann plötzlich etwas anderes erzählen, als sie vorher gesagt haben, sondern ich nehme das zur Kenntnis, weil ich einfach inzwischen weiß, dass in diesem Milieu des Sports eben andere Gesetze gelten als womöglich einfach so anders.
Sie recherchieren seit vielen Jahren. In den 90ern haben Sie angefangen, zu Dopingfällen zu recherchieren und spätestens mit der Gründung der ARD-Dopingredaktion 2007 sind Sie mit diesem Thema vollumfänglich beschäftigt. Ist Ihr Eindruck, dass sich der Kampf gegen Doping verbessert hat?
Unter dem Strich, nach all den vielen Jahren, stelle ich fest, dass der Sport teilweise zum Jagen getragen worden ist. Also irgendwann war der Druck so groß im Kessel, dass man nicht mehr anders konnte. Und wenn es jetzt um die Frage geht, was hat das alles bewirkt, würde ich sagen, ja, es hat schon einen Impact gegeben. Und zwar deshalb, weil der Druck im Kessel dann irgendwann so gewaltig geworden ist. Die Angst vor sozialer Ächtung, die öffentliche, durchaus ja auch Darstellung von unlauteren Methoden, dass manche die Flucht nach vorne angetreten haben, die dann gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Also da müssen wir was tun, weil es dem Image des Sports schadet. Also nur Druck von außen hat aus meiner Sicht am Ende dazu beigetragen, dass sich Teile des Sportsystems unter Veränderungsdruck plötzlich befunden haben und es auch partiell Änderungen gegeben hat. Aber ob man deshalb sagen kann, dass deshalb ein Mentalitätswechsel stattgefunden hat, da habe ich erhebliche Zweifel, sondern der Sport hat eigentlich nur reagiert und er hat aus meiner Sicht häufig nicht agiert. Das Thema Doping heutzutage verglichen mit dem vor 20, 30, 40 Jahren, würde ich sagen, ist durchaus anders zu betrachten. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass heute weniger gedopt wird als vor 30 Jahren. Damals in manchen Sportarten nahezu flächendeckend, allerdings eben auch so, dass kein Hahn danach gekräht hat oder kaum jemand richtig darüber berichtet hatte. Das hat sich inzwischen verändert. Inzwischen wird mehr darüber berichtet. Nun entsteht aber der Eindruck beim großen Publikum, dass das Thema jetzt noch viel gravierender sei als früher, dass es noch viel schlimmer sei. Und da würde ich sagen, nein, glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass heute es eine Tendenz wohlgemerkt, vorsichtig zum Besseren gibt. Aber dass die Wahrnehmung beim Publikum die ist, es ist alles noch viel schlimmer. Ich glaube, früher wurde einfach nur nicht darüber berichtet, was es alles für schlimme Sachen gab. Und deswegen hat es das große Publikum vielleicht nicht so gravierend wahrgenommen.
Sie haben gerade eben angesprochen, dass der Sport unter Veränderungsdruck gestanden hat und dass der Druck im Kessel größer geworden ist. Da haben Sie ja auch einen teilweise entscheidenden Anteil daran. Sind Sie stolz darauf, dass Sie mit Ihrer Arbeit so einen Impact hatten?
Echt eine schwierige Frage, weil das am Ende ist ja sowas immer so eine Frage, die so ein Stück weit auch an die persönliche Eitelkeit appelliert. Ist man jetzt irgendwie stolz drauf? Findet man sich jetzt ganz toll oder so? Also ich sag's mal so, wir haben tatsächlich einiges erreicht mit der Doping-Redaktion der ARD. Wir haben dazu beigetragen, dass manche Menschen Sport heutzutage anders sehen. In Deutschland zumindest, inzwischen aber auch teilweise darüber hinaus, denn unsere Filme werden ja auch weltweit teilweise ausgestrahlt. Insofern, ja, finde ich schon gut, das freut mich. Ich glaube, dass es eine sinnvolle Arbeit war, dass es sich gelohnt hat, das zu machen, dass es sich auch wahrscheinlich weiter lohnen wird, weil es gibt noch ganz viele dunkle Flecken. Insofern, ja, stimmt schon, das freut mich. Das ist schon toll, wenn eine Arbeit natürlich auch eine gesellschaftliche Konsequenz haben kann. Aber man muss auch immer sich ein Stück weit wieder zurückbegeben und Distanz wahren. Wir sind nur, dabei bleibe ich, Beobachter in diesem Spiel. Wir sind kein Teil dieses Systems, gleichwohl wir inzwischen offensichtlich eine wichtige Funktion eingenommen haben.
Sagt Hajo Seppelt über seine Arbeit in der ARD-Doping-Redaktion. Sein Buch Feinde des Sports hat er gerade auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt und ist im Ullstein Verlag erschienen. Es ist aber nicht das einzige Sportbuch, das auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr vorgestellt wurde. Mit dabei war zum Beispiel auch Isabel Bogdan. Sie hat kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Roman. Laufen heißt der. Und darin geht es um eine Frau, die mit Hilfe des Laufens wieder zurück ins Leben findet. Meine Kollegin Jessica Sturmberg hat mit Isabel Bogdan gesprochen. Das Ergebnis hören Sie morgen Abend hier im Deutschlandfunk Sportgespräch ab 23.30 Uhr oder, wenn Ihnen das zu spät ist, jederzeit, wann Sie wollen, auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Neuseeland gegen Irland, das hätte bei der Rugby-WM auch ein Finale sein können. Es war aber ein Viertelfinale und das haben die All Blacks, die Neuseeländer, gewonnen und zwar deutlich 46-14. Und im Halbfinale geht es dann gegen England. Die Engländer haben nämlich gegen Australien 40-16 gewonnen. Morgen folgen dann die zwei weiteren Viertelfinals, mit dabei auch Gastgeber Japan. Katrin Erdmann blickt voraus.
Ja, wer hätte das gedacht? Selbst die sonst so kontrollierten Japaner können beim Rugby richtig schön grölen. So wie beim Einzug ins Viertelfinale am vergangenen Sonntag. Obwohl das Land keine Rugby-Nation ist, hat der Jubel das ganze Land erfasst. Beim letzten Spiel gegen Schottland war die Einschaltquote im Fernsehen so hoch wie nie zuvor. Und jetzt, an diesem Sonntag, treten die mutigen Kirschblüten gegen die Springböcke aus Südafrika an. Das Team hat noch nicht genug. Das ist der erste Grund für einen Sieg. Das ist nicht das Ende. Wir gehören jetzt zu den besten acht und können den Leuten jetzt unser gutes Spiel zeigen. Um unsere Chancen zu erhöhen, wird jeder Spieler alles geben. Sagt Mannschaftskapitän Michael Leach. Die Begegnung hat historischen Charakter. Vor 4 Jahren jubelte ganz Japan, als das Team überraschend Südafrika schlug. Südafrika sah Anfang der Woche ängstlich aus, aber wenn wir im Spiel die mögliche Taktik des Gegners erkennen, macht uns das heiß und drückt unsere Angst weg und wir werden siegessicherer. Außerdem am Sonntag im Viertelfinale Wales gegen Frankreich. Die Franzosen hatten ja lange frei. Ihr Spiel war vergangenen Sonnabend wegen des Taifuns ausgefallen.
Aus Japan, Katrin Erdmann. Und noch ein Ergebnis aus der Handball-Champions League. Der THW Kiel hat gewonnen in der Gruppenphase gegen Montpellier mit 33-30. Das ist der 4. Sieg im 5. Spiel in einer stark besetzten Gruppenphase. Und der THW ist damit auf dem Weg direkt ins Viertelfinale und kann das Achtelfinale eventuell überspringen. Und beim Topspiel zwischen Dortmund und Borussia Mönchengladbach steht es in der 68. Spielminute weiterhin 1-0 für Borussia Dortmund durch das Tor von Marco Reus. Wie das Spiel ausgegangen ist und weitere Stimmen zum heutigen Bundesligaspieltag gibt es um 22.50 Uhr hier in Sport aktuell im Deutschlandfunk. Das war aber jetzt erstmal Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Vielen Dank im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören.